wenn laut einem Gerichtsurteil vorerst nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der führende Vertreter der Linkspartei, Mélenchon, sagte, eine solche Entscheidung liege beim Wahlvolk, nicht bei Gerichten. Ähnlich hat sich der Fraktionschef der konservativen Républicain geäußert. Le Pen wurde das passive Wahlrecht entzogen, weil sie EU-Gelder veruntreut hat. Außerdem wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt, die sie aber nicht im Gefängnis verbüßen muss. Union und SPD haben sich am Nachmittag zu weiteren Koalitionsgesprächen getroffen, diesmal in der CDU-Parteizentrale in Berlin. An den Beratungen nehmen die Verhandlungsführer der 19 Arbeitsgruppen teil. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Es sind die dicken Brocken, die CDU, CSU und SPD jetzt angehen müssen, um zu einem Koalitionsvertrag zu kommen. Steuern, Wirtschaft, Migration. Die Verhandler dämpfen deshalb inzwischen die Erwartungen, dass es zu einem schnellen Abschluss kommt. Gründlichkeit müsse vor Schnelligkeit gehen, sagt SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ebenso wie der CDU-Politiker Philipp Amthor.
Der russische Staatschef Putin betont seine anhaltende Bereitschaft zu Gesprächen mit US-Präsident Trump. Ein Kreml-Sprecher dämpfte aber erneut Erwartungen an eine schnelle Friedenslösung im Ukraine-Krieg. Gestern hatte Trump erklärt, er sei stinksauer auf Putin, weil der den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht als Verhandlungspartner anerkennt. Die israelische Armee geht nach eigenen Angaben weiter massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Jetzt wurde die Zivilbevölkerung aufgefordert, das Gebiet von Rafah zu verlassen. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
Betroffen ist der gesamte Süden des Küstengebiets. Da drücken Bodentruppen voran und es gibt Luftangriffe. Dabei gibt es bei den Verhandlungen um eine erneute Waffenruhe weiterhin keinen Fortschritt. Israel und die Hamas haben offenbar Vorschläge auch zur Freilassung der Geiseln unterbreitet, die noch weit auseinanderliegen. Israels Regierung setzt derweil weiter auf militärischen Druck und lässt seit inzwischen mehr als 4 Wochen keinerlei Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen. Deshalb verschärft sich dort die humanitäre Lage.
Die Produktion im Stahlwerk Hennigsdorf steht bis auf Weiteres still. Wie das Unternehmen dem RBB mitgeteilt hat, bleiben damit die rund 680 Mitarbeiter, das ist fast die gesamte Belegschaft, in Kurzarbeit. Die sei nun unbefristet, sagte ein Sprecher. Die Produktion in Hennigsdorf ruht schon seit 3 Monaten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts im Süden länger wolkig, von Norden zunehmend klar und trocken, Tiefstwerte +4 bis -1 Grad. Zurzeit in Berlin-Friedrichshagen 8 Grad und in Koschen 10, dazu böiger Wind aus Nordwest bis Nord. Morgen nach Nebelauflösung teils sonnig, teils lockere Quellwolken und trocken bei 13 bis 15 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3 Hörspiel.
Ich kann ja nicht so viele fressen, wie ich kotzen möchte, sagt der Berliner Maler Max Liebermann angesichts der SA-Aufmärsche vor dem Brandenburger Tor, die er aus dem Fenster seiner Wohnung sieht. Der Impressionist, Kopf der Berliner Sezession und bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten Präsident der Akademie der Künste, verbrachte die letzten Lebensjahre zurückgezogen in seinem Haus am Wannsee. Sein Spätwerk ist geprägt von Eindrücken aus seinem Garten und der Vegetation. Doch die letzten Jahre der Familie Liebermann in Deutschland sind düster. Liebermann stirbt 1935 und entgeht so den Strapazen, denen seine Frau Martha in den folgenden Jahren ausgesetzt ist. Die Tochter kann gerade noch mit ihrer Familie fliehen. Martha nimmt sich das Leben nach dem Aufruf zur Deportation. Unser heutiges Hörspiel, wie sich alles verdichtet in Blumen, verbindet all dies. Das Spätwerk Liebermanns, die Blumen und den Faschismus und die Drangsal der letzten Jahre der Familie.
Ja, wisst ihr, Jungs und Mädels, als ich mich eben hier so an das Ding setze, wo ich jetzt hineinspreche, ihr wisst, das heißt Mikrofon, da habe ich mir überlegt, ob das eigentlich Zweck hat, wenn ich jetzt hier rede. Ich denke immer, unsere Jugend, ganz besonders unsere Jungs, denken heute bloß noch an Fußballspielen und an weiter nichts. Ist das so oder ist das nicht ganz so? Ich würde mich natürlich freuen, wenn es nicht ganz so ist. Als ich so alt war wie ihr, war es jedenfalls nicht so. aber das ist auch schon lange her. Beinahe 85 Jahre bin ich jetzt alt. Das ist eine lange Zeit. Beinahe 3 Menschenalter sind das. Und ihr habt kaum ein halbes Menschenalter hinter euch. Also, geboren bin ich in Berlin. Mein Geburtshaus steht aber längst nicht mehr. Es stand in der Burgstraße. Wisst ihr, wo die Burgstraße ist? Da an der Spree, wo heute die Börse steht und die Handelskammer. Seid ihr da schon mal lang gegangen?
Wie sich alles verdichtet in Blumen. Ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath und Ulrike Hage.
An den Gartenarchitekten Alfred Lichtwarck, 27. Oktober 1909. Verehrtester Freund, wenn Sie nächstens mal herkommen, müssen Sie mit hinaus, da ich besonders wegen der Gartenanlage gern Ihren Rat hätte. Da das Haus etwa 2 Meter höher als der See liegt und von einem kleinen Birkenwäldchen flankiert wird, so will ich zwischen Haus und See mir eine große Rasenfläche machen. Mit besten Grüßen auch an die Fräulein Schwester, Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Wiedergewinnung einer Birke. Jedes Mal, wenn ich hier im Garten entlang streife und mich umsehe.
An Herrn Julius Elias, Wannsee, 11. Juni 1921. Lieber Herr Dr. Elias, das Bild mit den Birken ist fertig. Aber wie immer, wenn ich fertig mit einer Arbeit bin, habe ich Katzenjammer, denn ich sehe nicht das Bild, sondern die Vision, die ich vom Bilde hatte, bevor ich es malte. Sobald das Wetter einem wieder das Arbeiten im Freien erlaubt, fange ich ein neues Bild an, derweilen der Rahmen kommen wird. Und wenn es besser wird, kriegen Sie das. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Gattin, Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Wiedergewinnung einer Birke. Deine Vorfahren haben vielleicht Tschechow gekannt. Eingewurzelt.
Eingewurzelt.
Zweigewurzelt.
Zweigewurzelt.
Dreigewurzelt.
Dreigewurzelt.
Schneeringe unter den Augen. Kerben in der papiernen Haut. Die Schwerkraft nach oben hin aufheben, dich gibt es dreifach. Einmal als Schatten hinter dem Feuer vorbeigetragen in der Höhle. Einmal unsichtbar gegen die Sonne. Und zuletzt vor meinem Fenster. Noch unbelaubt im Wind, das Haus überragend, wo mir plötzlich dein Name wieder einfällt.
Der Künstler ist durch seinen Garten gegangen und steht mitten im Gras. Er lässt seine Augen am Ufer entlang schweifen und bleibt an den Birken hängen, die den Blick aufs Wasser freigeben. Die beiden Baumgruppen bilden den perfekten Rahmen für sein Bild. Er bittet den Gärtner, ihm die Staffelei aus dem Atelier nach draußen zu tragen. Er stellt sie selbst im Gras auf, prüft ihren festen Stand, lässt die Augen ruhen auf Bäumen, Rasen und See. Dann erst mischt er die Farben auf der Palette. Erst der Blick, dann die Wahl des Standorts, dann die Farben. Für diesen sommerlichen Tag braucht er Grün, Gelb und Blau und Weiß. Er malt nach der Natur, wie er sie sieht.
Keine Augen, kein Mund. Du sprichst mit den Händen, deine Äste, Girlanden im Wind. Sie winken, ohne Plan, ohne Schlaf, ohne Namen. Ich vergaß ihn, auf meiner Zunge liegst du, leicht schwer, ein Wie-Wort, so nackt wie kein Baum.
Wenn er die Staffelei richtig platziert hat, stehen die Birken genau an der richtigen Stelle für sein Bild. Sie rahmen den See ein und öffnen den Blick aufs Wasser wie ein Fenster. Die schlanken Stämme ragen hell und hoch ins Bild. Die luftigen Blätter spannen ein grünes Dach über den See. Ein noch lichteres Grün wählt er für den Rasenteppich, von hellgelben Sonnenflecken durchwirkt.
Woher weißt du, wo oben ist, wo unten? Sonne in der Kniekehle, Amseln in den Haarwurzeln. Im April bist du der Vorname für ein Mädchen aus Schweden. Seine ersten Worte sind Wolke, Frosch, Grube.
Birken und der See voller Segelboote. Schaut man genau hin, leuchten zwei Figuren am Ufer auf. Zwei Striche, unterschiedlich groß. Frau und Kind, ganz in Weiß. Zwei gelbe Tupfer, ihre Sonnenhüte.
Birken am Wannseeufer nach Osten, 1924. Die Kunst einer jeden Epoche wird durch ihr Verhältnis zur Natur bedingt. Das Verhältnis des Künstlers zur Natur ist seine Kunst, und es ist klar, dass der bildende Künstler abhängiger als der Dichter und Musiker von der Natur ist, da er ihr seine Stoffe entlehnt. Poesie und zumal Musik ist ganz Gefühl, und beide können sich in die unermesslichen Räume des Gedankens frei erheben, während die bildende Kunst, wie weit sie sich auch dem Gefühl überlässt, doch mit einem Fuße die Erde berühren muss.
Gartenüberprüfung. Was war gestern anders? Befreie den Fuß vom Strumpf, dann kannst du es im Gras ertasten. Krumme Zehen. Fremde Katze, die mich keines Blickes würdigt, mir den Rücken zugewandt, sitzt sie in Betrachtung da. Unsichtbare Vögel streiten oder paaren sich. Hecke davor. Bebender Schatten am Stamm der Birke. Wassernachbar Klee, benetzt vom Tau.
Nicht die Wirklichkeit, sondern der Traum von der Wirklichkeit lebt in der Kunst des Realisten wie des Idealisten. Realismus und Idealismus sind Schlagworte, die absolut falsch verstanden werden, wenn man damit ein Werturteil verbindet. Als ob der Idealist mehr die inneren Gesichte, der Realist dagegen nichts als die Natur darstelle. Das Innerste, was das Kunstwerk ausmacht, lässt sich nicht in Worte fassen. Ja, was paradox klingt gerade deshalb, weil es sich nicht in Worte fassen lässt, ist es ein Kunstwerk. Bellis perennis, weiß, Tausendschönchen. Myosotis silvatica, blau, vergissmeinnicht. Erysimum chieri, Goldlack. Viola vitrocchiana, himmelblau, Stiefmütterchen. Primula denticillata, Rubin, Kugelprimel. Sehr verehrter Herr Marcinski, besten Dank für das wundervolle Stillleben, das Ihre Gratulation zum 77. Wiegenfeste begleitete. Dass Sie aber noch an die Pastellstifte gedacht haben, als Sie in Paris waren, ist in der Tat rührend und der Comble Ihrer Liebenswürdigkeit. Nur weiß ich nicht, wie ich mich auch nur im Entferntesten für all Ihre erwiesenen Aufmerksamkeiten revanchieren könnte. Vielleicht gelingt mir eine Handarbeit mit den neuesten Pastellfarben und die will ich Ihnen dedizieren. Aber da man einem geschenkten Gaul bekanntlich nicht ins Maul sieht, müssen Sie schon herauskommen und sich was aussuchen. Bis dahin mit nochmaligem Dank und freundlichen Grüßen Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
An diesem Sommertag schaut der Künstler aus seinem Atelierfenster in den Garten. Ein Ansturm von Blumen, wogende Rosen, tanzende Dahlien. Für das Anrühren und das Mischen der Ölfarben hat er plötzlich keine Zeit. Er greift sich seine Pastellkreiden und dann nichts wie hinaus ins Freie. Man meint es dem Bild anzusehen, dass es in rasendem Tempo gemalt ist. Das Blumenbeet quillt geradezu über. Die rot-blau-weißen Blüten sind so flüchtig hingetupft, dass man nicht erkennen kann, welche Sorten es sind. Ebenso die Blumenstauden im Bildhintergrund. Sind es rosa und orangene Rosenstöcke, umweht von Rittersporn in verwischten blauen Trauben, oder was wächst da in kaum erahnbarer Form? Und doch hat der Maler Ordnung in das Blütenmeer gebracht. Mit ein paar lässig hingeworfenen lila Linien legt er einen Gartenweg an, verleiht ihm ein paar Stufen und begrenzt so das wogende Blumenbeet.
Vordergarten, 1929.
Unser Garten, überzuckert von Blumen. Cosmea, Dahlia. Queens aus Costa Rica, Guatemala, bunt berockt in allen erdenklichen Farben. Wie kamt ihr hierher? Tanzend über den Ozean. Kann mir das immer wieder ansehen. Selbst den kleinsten Malerklecks. Lobelie, winziges Blau, gerade mal so groß wie mein kleiner Fingernagel.
Rosa Veilchenblau, Kletterrose. Rosa weißer Gruß an Aachen. Rosa Schweizer Gruß. Rosa Konrad Ferdinand Meyer. Rosa Madame Alfred Carrière. Rosa Paul Scarlett Clymer.
Auf dem Skizzenblatt eine Kohlezeichnung von 1920. Liebermanns Frau Martha und die Enkelin Maria beim Anschauen eines Buches. Die Köpfe nah beieinander, Die Haare des Kindes berühren die Wange der Großmutter. Eine flüchtige Skizze nur. Und doch sind die beiden Gesichter genau getroffen. Auf dem Blatt finden sich noch zwei Studien, die mit wenigen Strichen die schlafende Enkelin aufs Papier zaubern. Maria sieht jünger aus, als sie zum damaligen Zeitpunkt war. Eher wie ein Baby. Ein Ärmchen im Schlaf nach oben streckend. Nur ein paar Striche genügen und das Kind träumt sich in den Weltenraum.
An Herrn Fritz Stahl, Wannsee, 25. Juli 1922. Sehr verehrter Herr Stahl, sehen Sie sich doch mal mein Schloss am See an. Übermütig sieht's nicht aus, wie Lehnbachs oder Stucks Paläste, aber ich glaube, dass es nach mir aussieht. Also kommen Sie nächstens mal heraus, doch telefonieren Sie vorher, um nicht umsonst oder wie in Berlin, wo ich krank war, zu kommen. Bis dahin mit nochmaligem Danke und mit besten Grüßen, Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Ein Porträtfoto von Suse Bück, 1922. Max Liebermann sitzt auf einem geflochtenen Gartenstuhl mit seiner geliebten Enkelin Maria auf dem Schoß. Es ist auf der Terrasse der Villa aufgenommen. Vielleicht entstand das Porträt anlässlich seines 75. Geburtstages. Schließlich war er eine öffentliche Person. Wie hat es die Fotografin geschafft, dass ein 5-jähriges Kind so offen und hingebungsvoll in die Kamera schaut? Maria im weißen Sommerkleid lehnt sich an den Großvater, ihr Kopf ruht an seiner Brust, ihre Hand hat sie auf die Höhe seines Herzens gelegt. Fast scheint sie sich dort festzuhalten. Liebermann mit karierter Krawatte und in dunklem Anzug sitzt mit geradem Rücken aufrecht im Stuhl und schaut würdevoll und etwas distanziert in die Kamera. Die Augenbrauen hochgezogen, als wollte er fragen, wie lange es noch dauert. Mit seiner alten, geäderten Hand, die schon so viele Bilder malte, hält er Maria fest. Die Hand des Großvaters und die Hand der Enkelin formen einen Bogen. Eine Brücke zwischen den Generationen. Ein friedliches Bild. Zwischen zwei Weltkriegen.
Seit 5 Tagen leben wir nun hier. Und ich erlebe zum ersten Male das Gefühl, auf der eigenen Scholle zu sitzen.
Als ich geboren wurde, schrieb man den 20. Juli 1847. Ein Jahr vor der 48er Revolution war das, nicht wahr? Als ich 17 Jahre alt war, da kam der Krieg gegen Dänemark. 2 Jahre später der Krieg gegen Österreich und noch 4 Jahre später der Krieg gegen Frankreich.
Ein Pressefoto aus der Berliner Morgenpost vom 14. März 1932. Max Liebermann verlässt das Wahllokal, in dem er gerade seine Stimme zur Reichspräsidentenwahl abgegeben hat. Zur Wahl stehen Hitler, Thälmann und Hindenburg, der alte Preuße. Liebermann in schwarzem Ausgehut und feinem, wadenlangen Mantel mit Pelzkragen steht trotz des Gehstocks fest auf beiden Beinen. Unter der Hutkrempe 2 kritische Augen. Liebermann hat Hindenburg gewählt. Schon 2-mal hat Liebermann ihn gemalt. Hindenburg ist genauso alt wie er selbst, 85 Jahre. Auf dem Foto sieht man in Liebermanns Rücken einen Mann breitbeinig vor dem Eingang des Wahllokals stehen. Das Plakat mit dem Hitlerkopf, das er sich umgehängt hat, bedeckt fast seinen ganzen Körper.
Und erst wieder in Wannsee hoffe ich, aus der Naturanschauung frischen Mut zu schöpfen.
Morgens vor dem Aufstehen. Noch im Dunkeln. Vor dem Blick in die Zeitung. Grell erleuchtete Bilder hinterm Augenlid. Aufmärsche. Fackelzüge. Das Ohr an die Matratze gelegt, in den Morgen gehorcht. Zersplittern von Fensterscheiben. Ein Grollen, das bis zum Erdmittelpunkt reicht.
Als es nach seinem 85. Geburtstag wieder ruhig geworden ist in Haus und Garten, nach der nicht enden wollenden Schar der Gratulanten, der Direktor der Staatlichen Museen zu Berlin, der Oberbürgermeister und eine Abordnung der Preußischen Akademie der Künste, nach all den Geschenken und Körben voller Grußadressen geht er ins Atelier und malt es. Auf der Staffelei ein Gemälde. Es bildet die Natur ab. Nicht den Baum vor dem Fenster, sondern eine grüne, verwischte Fläche. Die Natur an sich. Innen und außen einander gegenübergestellt und doch aufeinander bezogen. Ein Bild im Bild. Der Stuhl des Künstlers, auf dem er immer sitzt, um nach dem Malen im Freien noch kleine Stellen zu retuschieren, ist leer. Das Gemälde auf der Staffelei hat einen prächtigen Goldrahmen. Nur das Bild zählt. Das ist das Vermächtnis des Künstlers. Die Ölfarbe hat er so dickflüssig aufgetragen, dass eine reliefartige Fläche entsteht. Wenn man es bei Sonnenlicht betrachtet, glitzern die Farben auf der Leinwand. Das Gold ragt in den Raum hinein, wird dreidimensional. Malen ist das Wichtigste. Und daran wird er festhalten, solange er kann.
Im Atelier, 1932. Achillea ptarmica Schneeball, Aster Amellus Rudolf Goethe, Sommeraster, Galardia hybridis Burgunder, Kokardenblume, Leucantheum maximum, Pyrenäenmarguerite, Hesperis matronalis, Nachtviole, Verbena bonariensis, patagonisches Eisenkraut, Geranium pratense Rosanne, Wiesenstorchschnabel, Lavendula angustifolia Hitchcock Strain, echter Lavendel, Gypsophila paniculata Schneeflocke, Schleierkraut, Tanacetum niveum Jackpot, graublättriges Mutterkraut.
Malen im Garten. Kopf neben einer Knospe. Wange am Blatt. Sonne, wie sie weiter wandert auf dem Rasen. Vögel scharen sich um die Staffelei. Der Sommer gießt den Rest vom Paradies hier aus. 10 Jahre später. Ein Steinwurf entfernt vom Haus, vom selben Architekten gebaut, am selben Ufer, nachbarschaftlich, verbunden durch den See, das Haus der Wannsee-Konferenz. Das Wort Mensch kommt im Protokoll nicht vor.
An meinem 85. Geburtstage, da fing die neue Zeit an. Ich rief beim Direktor der Staatlichen Museen an. Ich wollte ihm danken, da ich gehört hatte, dass er abends eine Rede über mich sprechen wollte, Als ich ihm dankte, sagt er, aber um Himmels Willen, haben Sie denn noch nichts gehört? Ich weiß noch gar nicht, ob ich die Rede werde halten können. Papen hat soeben die neue Regierung übernommen. Jetzt wird alles anders.
Spätwerk. Blumenbilder. Ruderboote auf dem Wannsee, in die Ferne gerückt. Das Gartenlokal an der Havel, für Juden noch nicht verboten. Wenn du das alles gemalt hast, wirst du dann unverwundbar sein. Und am Schluss nicht einmal mehr Blumen. Dein letztes Bild verschollen.
Wie ein fürchterlicher Albdruck lastet die Aufhebung der Gleichberechtigung auf uns allen, besonders aber den Juden, die, wie ich, sich dem Traume der Assimilation hingegeben hatten. Sie, Herr Bialik, erinnern sich vielleicht der Gespräche, die wir, da ich sie radieren durfte, über diesen Gegenstand führten und in denen ich Ihnen zu erklären suchte, warum ich dem Zionismus ferngestanden bin. Heute denke ich anders. So schwer es mir auch wurde, ich bin aus dem Traume, den ich mein langes Leben geträumt habe, erwacht. Leider kann man einen so alten Baum, ich werde im nächsten Monat 86 Jahre alt, nicht mehr verpflanzen. Doch lege ich die Hände nicht in den Schoß und wäre es nur, damit die Arbeit mir über die Zeit, die ich noch zu leben habe, hinweghilft. Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Atem vertiefen. Blick nach innen. Atem vertiefen. Reize reduzieren. Blick nach innen. Pflichten vergessen. Reize reduzieren. Weiße Leinwand erscheinen lassen. Weiße Leinwand erscheinen lassen.
Aus der Rücktrittserklärung vom 7. Mai 1933. Ich habe während meines langen Lebens mit all meinen Kräften der deutschen Kultur zu dienen gesucht. Nach meiner Überzeugung hat Kunst weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun. Ich kann daher der Preußischen Akademie der Künste, deren ordentliches Mitglied ich seit mehr als 30 Jahren gewesen bin, nicht länger angehören, da dieser, mein Standpunkt, keine Geltung mehr hat. Zugleich habe ich das Ehrenpräsidium der Akademie niedergelegt. Anemone Japonica Honorin Jobert. Herbstanemone. Bergenia cordifolia. Herzblättrige Bergenie. Doronicum orientale magnificum. Gemswurz. Euphorbia polychroma. Vielfarbige Wolfsmilch. Nepeta faseni, Katzenminze. Helenium cultorum visergold, Sonnenbraut.
Sein letztes Selbstbildnis aus dem Jahr 1934, das drittletzte Bild überhaupt. Der Maler im Halbprofil mit gelbem Strohhut und melancholischem Blick. Es ist sein 87. Lebensjahr. Das Bild ist in hellen Farben gehalten, doch sie strahlen nicht. Gelb gemischt mit Weiß und Grau. Sein Lieblingssommerhut, von Fotos her bekannt, ziert ein schwarzes Hutband, fast wie ein Trauerflor. Auch die Krawatte ist schwarz, der Anzug unter dem weißen Malerkittel dunkel. Was ist die Aufgabe des Künstlers in diesen Zeiten? Hier steht er noch und malt, bewaffnet mit Palette, Pinsel und Leinwand. Aber die Welt ist eine andere geworden. Die traurigen Augen bewegen sich in ihrer Blickrichtung leicht auseinander, die Brauen sind hochgezogen. Der Blick liegt noch auf der Welt und strebt zugleich nach innen. Ich bin noch da, scheint er zu sagen. Aber was wird werden, wenn ich einmal nicht mehr bin? Was wird aus Haus und Garten, aus Martha, Käthe und Maria? Ja, was passiert dem Kind, hin und her gestoßen im Zeitenlauf?
Wo ist der sichere Punkt im Bild?
Wo ist der sichere Punkt im Bild?
Er liegt außerhalb.
Wo ist der sichere Punkt im Bild?
Er liegt außerhalb, in der Hand, die den Pinsel führt, ohne zu zittern.
Sehr verehrter Herr Sachs, aus dem schönen Traum der Assimilation sind wir leider, leider nur zu jäh aufgeweckt. Für die jüdische Jugend sehe ich keine Rettung als die Auswanderung nach Palästina, wo sie als freie Menschen aufwachsen kann. Leider bin ich, der ich im 87. stehe, zu alt, um auszuwandern. Aber der heranwachsenden jüdischen Generation zu einem freien Dasein zu verhelfen, scheint mir die wünschenswerteste Hilfe. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Seine beiden letzten Bilder, ein Jahr vor seinem Tod gemalt, haben dasselbe Motiv. Die Heimkehr des Tobias. Eine Szene aus dem Alten Testament. Keine Blumen, kein Wannsee, kein Selbstporträt. Oder vielleicht doch. Die Bibel erzählt von dem blinden Greis Tobias, der auf seinen Sohn wartet, der wie er selbst Tobias heißt. Er hatte sich auf eine Reise ins Ungewisse aufgemacht, um dem Vater die ersehnte Medizin zu bringen, die ihn von der Blindheit heilen wird. Obwohl die Eltern längst nicht mehr an seine Rückkehr glauben, so lange ist er fort, erscheint er schließlich in der Tür. In der ersten Version hat sich der alte Tobias gerade aus seinem Stuhl erhoben, will dem Sohn entgegengehen. Der junge Tobias ist kaum zu erkennen, verschmolzen in der Umarmung mit der Mutter, die vorausgeeilt ist. Liebermann malt nicht den Moment der Rettung. Ob der Vater den Sohn erreicht, bleibt offen bei ihm. Neben Tobias eine kleinere Gestalt, fast wie ein Kind. Es ist der Reisebegleiter, der sich in der Bibel erst ganz am Schluss als Engel Raphael zu erkennen geben wird. Liebermann malt ihn in blauem Gewand, doch ohne Flügel.
Berlin W. 35, Graf Spee Straße 23. Liebe und verehrte Frau Zorn, hoffentlich haben Sie mich nicht ganz vergessen, denn ich komme heute mit einer großen Bitte zu Ihnen. Ich bin 84 Jahre alt und habe bis vor einigen Monaten niemals an eine Auswanderung gedacht. Aber mir ist jetzt die Situation unerträglich geworden und ebenso wie die heutigen Verhältnisse unvorstellbar waren, ebenso ist es nicht möglich zu ahnen, was noch passieren kann. Ich danke jeden Morgen dem Schicksal, dass mein Mann diese Zeit nicht erlebt und dass meine Tochter mit Mann und Kind dies Land verlassen konnten. Meine Bitte an Sie geht nun dahin, für mich bei den schwedischen Behörden gut zu sagen. Sobald ich näher weiß, um was ich Sie eigentlich bitten soll, schreibe ich wieder. Inzwischen wäre es mir eine große Freude, wenn Sie mir ein Wort der Einwilligung schickten. In alter Freundschaft und Verehrung. Ihre Martha Liebermann.
Berlin, den 29. Juli 1943. Schätzungsblatt 1 bis 14. Aktenzeichen der Oberfinanzdirektion laut Straßenliste 51-59645. Berlin W. 35. Graf Spee Straße 23. Liebermanns Tobias trägt eine Kippa und einen weißen Kittel. Einen Malerkittel? An seinem Bein springt ein Hündchen hoch. Auch Liebermann hatte einen Hund, seinen geliebten Dackel Menne, den er oft gezeichnet hat. In der ärmlichen, in dunklen Farben gehaltenen Karte mit offenem Feuer gibt es keine Möbel, außer einem Lehnstuhl. So ein Sessel könnte auch in seiner Villa am Wannsee gestanden haben.
Der unterzeichnete Vollstreckungssekretär der Bezirksverwaltung hat den vorbezeichneten Wohnungsinhalt heute im Auftrage des Hauptwirtschaftsamtes der Reichshauptstadt Berlin dem unterzeichneten Möbeleinzelhändler übergeben. Ein Spiegel, ein Smyrner Teppich echt, zwei Serviertische, ein Kristalllüster.
Verehrter, lieber Herr Ahlenfeld, ich bin ganz durcheinander. Die Bank hat nicht mal die kleine Summe gezahlt. Ohne einen freundlichen Besuch wäre ich ohne Geld. Dazu macht man mir von allen Seiten Angst wegen Abtransport. Ich erwarte Sie sehnlich. Bitte, bitte Antwort. Ihre dankbare Martha Liebermann. An Erich Ahlenfeld am 4. März 1943.
»16 Stühle mit Ledersitz, ein Liegestuhl mit Auflage, ein Marmorleuchter, 7 chinesische Schalen und Vasen, 9 Fayence-Schalen, Wohnung ungezieferfrei. Frühere Eigentümer der Gegenstände, Liebermann, Martha, Sarah.«
Sie kann nicht mehr im Garten das Kind. Die Birken. Sie kann nicht mehr das Kind, den Garten, die Birken, den See, kann sie nicht mehr. Weil am 5.3.43 ein säuberlicher deutscher Bleistift, exakt, ein sauberer, ein deutscher, einen säuberlichen, exakten Haken hinter ihren Namen gesetzt hat.
In der zweiten Version, Liebermanns letztem Bild, sieht man den Vater und Mutter und Sohn auf einem freien Feld in einer Wüstengegend. Liebermanns Malweise lässt die Figuren noch verwischter erscheinen. Der alte Tobias ist nach draußen vor seine Karte getreten, hinter ihm ein Fels. Gebückt schleppt er sich dem Sohn entgegen, auf den Stock gestützt. Auch das Hündchen ist wieder an seiner Seite. Seine Frau umarmt den Sohn. Beinahe ist er unkenntlich. Ein großer, zerzauster Vogel, abgerissen, ein Gespenst. Hinter seinem bodenlangen Mantel auch hier der helle, kleine Engel.
Ein Schlafzimmer Dresdener Barock, bestehend aus ein Ankleideschrank, eine Waschtoilette, ein Bidet, eine Metallbettstelle mit Auflage, 2 Nachttische, ein Sofa, 3 Sessel, 2 Fenstergardinen mit Übergardinen.
Die Geschichte von Tobias endet in der Bibel mit einer Verheißung. Und unser ganzes Land, das jetzt verödet liegt, wird wieder bewohnt werden. Und Gottes Haus, das jetzt niedergebrannt ist, wird wieder aufgebaut werden.
Die Schätzung der Gemälde, der antiken Möbel und Kunstgegenstände erfolgte durch den Sachverständigen Wilhelm B. Schmidt, Jägerstraße.
Und Gottes Haus.
Ein Gemälde Blumenakt, Menzel. Ein Gemälde Landschaft, Manet. Eine Bleistiftzeichnung, Männerkopf, Degas. Ein Gemälde Maler in Landschaft, Monet. Ein Gemälde Liebermann, Hund. Ein Gemälde Liebermann, Reiterin. Ein Gemälde Liebermann, Dame. Ein Gemälde Liebermann, Eltern. Ein Gemälde Liebermann, Mädchen. Eingemälde Liebermann, Wannseegarten. Gewissenhaft aufgenommen und bewertet,
und
Mades, Obergerichtsvollzieher Berlin, den 24. Juli 1943.
Gottes Haus, das jetzt niedergebrannt ist, wird wieder aufgebaut werden.
Die zweite Variante des Tobias-Bildes ist in allen Werkverzeichnissen nur als Schwarz-Weiß-Abbildung bekannt. Es ist verschollen. Schon 1935, gleich nach dem Tod ihres Mannes, wurde Martha Liebermann von der Gestapo gezwungen, seine Bilder zu verkaufen. Unter Wert. Ihre Villa am Wannsee nahm man ihr weg, ebenso wie ihr Vermögen. Am 5. März 1943 vergiftete sie sich mit Veronal, um ihrer bevorstehenden Deportation zu entkommen. Sie starb am 10. März 1943 im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Liebermanns letztes Bild. Wurde es beschlagnahmt? Wurde es verkauft? Und von wem? An wen? Nach Martha Liebermanns Tod verläuft sich die Spur der Heimkehr des Tobias. Wie von vielen anderen Bildern auch.
Restaurierung des Gartens. Schönheit wiederhergestellt. Pflanzplan für die Blumenterrasse aus Gemälden rekonstruiert. Geschichte als Zerstörung und als Rückgängigmachen der Zerstörung. Das Gärtnerhäuschen, heute Museumsshop. Kuchenstücke, Cappuccino und Zuckertütchen auf der Veranda. Martha Liebermann 1943. Ich komme hier nicht mehr raus. Belagerung des Gartens. Verwüstung. Gehängte Birken. Rasen planiert. Der wiederhergestellte Zustand wird nie wieder so sein wie vor der Zerstörung. Was übrig bleibt? Brandmelder, bitte Scheibe einschlagen. City clean. Das Abwesende ist anwesend.
Wie sich alles verdichtet in Blumen. Ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath und Ulrike Hage. Es sprachen Veronika Bach-Fischer, Martina Gedeck und Hans Zischler. Text Ruth Johanna Benrath. Ton Peter Awa und Benjamin Ino. Regieassistenz Oliver Martin. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie, Komposition Am Flügel und der Orgel Ulrike Hage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2022.
Wie immer finden Sie das Hörspiel zum Nachhören auf unserer Radio 3 Website und in der ARD Audiothek.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk »Der Tod Jesu« folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers Karl Wilhelm Ramler. Der verfasst auch die Vorlage für »Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu« von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lautenkompanie Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. In Frankreich kritisieren Politiker, dass die Rechtspopulistin Le Pen laut einem Gerichtsurteil vorerst nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der führende Vertreter der Linkspartei, Mélenchon, sagte, eine solche Entscheidung liege beim Wahlvolk, nicht bei Gerichten. Ähnlich hat sich der Fraktionschef der konservativen Républicain geäußert. Le Pen wurde das passive Wahlrecht entzogen, weil sie EU-Gelder veruntreut hat. Außerdem wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt, die sie aber nicht im Gefängnis verbüßen muss. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind am Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Diese Woche soll es insbesondere um die Finanzen gehen. Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
In der Finanz- und Steuerpolitik liegen die potenziellen Koalitionspartner offenbar weit auseinander. Während die Unionsparteien höhere Steuern für Spitzenverdiener kategorisch ablehnen, hält die SPD genau das für nötig. Teilnehmer der Verhandlungen rechnen damit, dass der anvisierte Zeitplan nicht mehr zu halten ist, also der 23. April als Tag der Vereidigung von Friedrich Merz als Bundeskanzler.
Der russische Staatschef Putin betont seine anhaltende Bereitschaft zu Gesprächen mit US-Präsident Trump. Ein Kreml-Sprecher dämpfte aber erneut Erwartungen an eine schnelle Friedenslösung im Ukraine-Krieg. Gestern hatte Trump erklärt, er sei stinksauer auf Putin, weil der den ukrainischen Präsidenten Zelensky nicht als Verhandlungspartner anerkennt. Die israelische Armee geht nach eigenen Angaben weiter massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Jetzt wurde die Zivilbevölkerung aufgefordert, das Gebiet von Rafah zu verlassen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Betroffen ist der gesamte Süden des Küstengebiets. Da drücken Bodentruppen voran und es gibt Luftangriffe. Dabei gibt es bei den Verhandlungen um eine erneute Waffenruhe weiterhin keinen Fortschritt. Israel und die Hamas haben offenbar Vorschläge auch zur Freilassung der Geiseln unterbreitet, die noch weit auseinanderliegen. Israels Regierung setzt derweil weiter auf militärischen Druck und lässt seit inzwischen mehr als 4 Wochen keinerlei Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen. Deshalb verschärft sich dort die humanitäre Lage.
Der März war in Berlin und Brandenburg deutlich wärmer und trockener als normalerweise. In Berlin lag die Durchschnittstemperatur um 2,8 Grad höher als in der langjährigen Referenzperiode, in Brandenburg um 3,5 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst weiter mitteilt, fiel in Berlin